Das ist der ICF Basel Podcast.
Zehn Uhr zweiunddreißig, letzten Freitag, 20. März, da war der maximale Verdunklungsgrad dieser partiellen Sonnenfinsternis hier in der Region Basel wirklich zu sehen oder zu erfahren. Ich selbst, ich weiß nicht, ob du auch denn draußen warst, ich stand tatsächlich zu dem Zeitpunkt kurz draußen und war selbst erstaunt über dieses spezielle Licht, was da herrschte. Ich sage noch zu meiner Frau, es sieht wirklich sehr, sehr speziell aus. Und tausende Leute in unserer Region standen auf der Straße, auf irgendwelchen Plätzen und hielten sich so eine Spezialbrille da vor ihre Augen oder irgendeine Folie, eine Schweißerbrille oder manche auch mit Sonnenbrille und schauten nach oben, um dieses Phänomen, diese besondere Konstellation von Sonne, Mond und Erde und der Schatten, den das wirft, zu betrachten. Und alle staunen und sagen, wow, das ist jetzt wirklich ein tolles Erlebnis. Ein Optiker am Rümmelinsplatz hat der alleine 1700 solche Schutzbrillen verkauft, das ist ein Monatslohn. Hätte gesagt, look, für jede Woche so eine Sonnenfinsternis, das wär's. Und sagt, hey, und Leute sind fasziniert davon und finden, wow, das ist wirklich ein besonderer Anlass. 2026, wenn du es verpasst hast, weil du irgendwie geschlafen hast oder es interessiert dich nicht, dann hast du die nächste Chance, das wieder zu sehen. Ein interessantes Phänomen. Ist noch gar nicht so lange her, da wurden diese Phänomene komplett anders gedeutet. Die Sonne verfinstert sich und der Mond verliert seinen Schein. Und dann wurde Matthäus 24 zitiert, das ist das Ende der Zeit. Das Ende der Zeit ist gekommen und Kirche und alle Frommen riefen auf, tut Buße und kehrt um. Tut Buße, kehrt um von euren Wegen, die Sonne verfinstert sich. Das ist ein Zeichen, es steht schon im Neuen Testament beschrieben. Noch gar nicht so lange her, einige hundert Jahre. Und Menschen waren in Angst und Schrecken, was da passiert. Auf einmal, das Licht ist anders. Und sie wussten nicht anders, wie damit umzugehen, manche fielen auf ihre Knie und kehrten tatsächlich um, taten Buße. Aber auch andere Naturschauspiele, zum Beispiel das Gewitter. Im Volksglauben vom Mittelalter, da waren Blitze und Donner noch häufig göttliche Strafe oder eine Warnung an uns Menschen. Der gute Martin Luther, ansonsten ein gescheites Haus hier, der Mann. Von ihm ist berichtet, dass er auf einer Wanderung war und dann in dieses schwere Gewitter hineinkam und in diesem schweren Gewitter Blitz und Donner stattfanden und genau diese Blitz und Donner letztlich dann den Ausschlag gaben, dass er sich entschloss dazu, ins Kloster einzutreten. Blitz und Donner. Für ihn waren das immer noch Zeichen von einem allmächtigen Gott, der direkt zu dir und zu mir spricht und deswegen muss man das ernst nehmen. Ich denke, früher brauchte man noch sehr häufig Gott, um verschiedene Phänomene, die man einfach nicht erklären kann, wo man nicht weiß, warum findet das statt, irgendwie zu erklären. Da ist ein Gott, der lenkt diese Phänomene und der schickt Blitze auf die Erde und dann passiert auf einmal was und dann müssen wir gehorchen, umkehren, Buße tun oder sonst was machen. Aber je mehr geforscht wurde, und je mehr entdeckt worden ist, was es so alles gibt auf diesem Planeten, desto kleiner ist die Lücke geworden, die Gott noch ausfüllen kann für diese unerklärlichen Dinge. Vieles wurde erklärt, und dafür braucht man keinen Gott. Aber dann, für das, ja, man weiß nicht genau woher, das ist wahrscheinlich dennoch Gott. Und seit der Evolutionstheorie und seit der Lehre vom Urknall, das ist für viele klar, wir brauchen keinen Schöpfer, wir brauchen nicht so ein intelligentes Wesen, was dahinter steht. Das kann man alles erklären. Das kann man wissenschaftlich nachweisen, wie das funktioniert. Gott ist nicht unbedingt nötig dafür. Und in solcher Zeit, in der wir leben und häufig so auch argumentiert wird, und vielleicht bist du gerade heute hier und würdest genau das auch so unterschreiben, sagen, dafür das brauche ich keinen Gott. Es gibt genügend gute Naturwissenschaftler, die mir die Welt erklären und jeden Blitz auch deuten können. Und für viele heißt es denn manchmal so, Christen sind wie moderne Neandertaler. Die lesen da in der Bibel, der Herr Jesus ist da übers Wasser gelaufen. Und natürlich, der ist übers Wasser gelaufen. Das ist kein Thema, ganz klar. Tote sind auferweckt worden. Der gute Noah in seiner Nussschale, der ist über das Weltmeer geeiert mit den Tieren da drin, jedem ein Pärchen, ganz selbstverständlich. Das glauben Christen, das ist so. Und die haben auch keinen Zweifel daran, dass es so ist. Und Schöpfung, 7 Tage. 7 Tage, da wurde die Erde erschaffen. Keine Frage, natürlich. Ja, ja, hallo, 100%ig. Oder Jungfrauengeburt, das ist auch so ein spezielles Thema. Schwanger werden ohne Befruchtung. Für die meisten ist das so einzuordnen in das Reich der gentechnologischen Bereiche unserer Pharmagrößen, die hier vor Ort sind. Und die machen sowas denn vielleicht irgendwann noch möglich. Aber an das wirklich so zu glauben, das ist eine gewisse Naivität. Das hat doch Naturwissenschaft längst widerlegt. Naturwissenschaft und Glaube und Kirche sind scheinbar schon seit Jahrhunderten irgendwo gegeneinander. Bekämpfen sich, bekriegen sich und irgendwie ist das fast nicht unter einen Hut zu kriegen. Um das geht's heute. Ich denke, darum bin ich hier falsch. Naturwissenschaft im Streit mit dem Glauben, mit der Bibel, mit meinem persönlichen Glauben an diesen allmächtigen Gott. Wie ist das zusammenzukriegen? Leute, ich bin kein Naturwissenschaftler, wie ihr wisst. Dafür hätte mein Gehirn nicht wirklich ausgereicht, um das lange zu studieren oder mit Freude vor allen Dingen zu studieren. Aber wir haben einen eingeladen, der wirklich was dazu zu sagen hat. Und zwar ist das der Beat Schweizer. Herzlich willkommen, Beat Schweizer. Du kommst jetzt auf die Bühne. Gebt dem Beat einen herzlichen Applaus. Das ist der gute Mann. Ciao, Beat. Freue mich, dass du heute hier bist. Wir kriegen noch ein paar Stühle. Und dann fangen wir an. Danke dir. Hey Leute, gebt mal den Roadies auch mal einen herzlichen Applaus. Die schleppen das Zeug immer wieder rauf und runter. Jedes Sonntag. Komm Beat, nimm Platz. Die bringen noch das Tischli und das Bier und den Rest, was man halt noch so braucht, um hier ein vernünftiges Gespräch zu führen. Dankeschön, ihr beide.
Merci beaucoup.
Merci. Beat. Du bist seit einigen Monaten öfters auch hier im ICF anzutreffen. Das freut mich sehr. Möchte ich kurz noch vorstellen, warum haben wir Beat eingeladen? Beat ist eine spezielle Spezies Mensch. Ausgabe männlich. Fangen wir mit dem an. Also speziell aus dem Grund, weil du erst Biologie studiert, in Biologie auch promoviert, also Doktor der Biologie. Und dann bist du gleichzeitig, er hat dann zusätzlich zu Biologie auch noch Theologie studiert und hat auch noch einen Doktor in Theologie gemacht über Intelligent Design. Also mit anderen Worten, du bist Doktor.
Genau.
Außergewöhnlich, Doktor. Das hört sich der Hüt.
Ja.
Sag ein paar Sätze zu deinen Doktorentiteln.
Als kleines Kind hat mir der Arzt immer gesagt, Wirbelsäule gleichmäßig belasten. Ein Doktor links, ein Doktor rechts, jetzt ist es gut.
Ja, fantastisch. Ich würde sagen, das ist eine echt schlechte Nachricht für Manuel Schmid. Der gute Mann, für diejenigen, die jetzt Podcast hören und es nicht wissen und so weiter, Manuel macht seinen Doktor in Theologie gerade auf der N-Schiene.
Ja, er hat dann nur noch einen. Kannst du ihn ja dann in die Mitte hängen, dann ist auch gut.
Jetzt, häng ihn in die Mitte. Super, lassen wir das jetzt. Das vertiefen wir jetzt nicht mehr.
Spaß beiseite, also... Für mich ist, nach dem Biostudium habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Ahnung, aber das reicht nicht, ich brauche mehr. Und Doktorarbeit ist dann für mich der Weg gewesen, zu sagen, jetzt nach der Doktorarbeit, jetzt bin ich ein Naturwissenschaftler, jetzt könnte ich eigenständige Projekte machen, Mittel zum Zweck. Theologie ganz ähnlich, Theologie studiert, faszinierend, aber es hat mir noch nicht gelangt. Also auch wieder Mittel zum Zweck. Jetzt habe ich die gemacht. Mein Ziel ist so, als Lehrer unterwegs zu sein an einer theologischen Schule. Das kann ich jetzt machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Tag und Nacht mich in den Büchern wälze, sondern es ist irgendwie, man braucht es einfach, wenn man gewisse Ziele im Leben will erreichen. Und dann muss man halt in sauren Äpfel beißen und mal rein.
Okay, ich habe keinen Doktor und vielleicht mache ich auch keinen. Du hast schon gerade gesagt, du bist verantwortlich für das Fernstudium am Theologischen Seminar in St. Krishona, verheiratet mit Karin, sie ist heute Abend auch da. Herzlich willkommen, Karin. Und vielleicht noch 2 kurze Fragen zu Beginn, bevor wir denn einsteigen. Doktor, was macht ein Doktor denn so in seiner Freizeit? Einen dritten Doktor rumstudieren oder auch mal was anderes?
Einfach so, was macht man so?
Also ich glaube, wenn ich jetzt noch einen dritten Doktor machen würde, dann würde man meine Frau die Gurgeln umdrehen. Darum lassen wir das lieber los. Ich genieße mein Leben. Also ist auch ein Dank, sie hat sehr viel entbehren. Also während meiner Doktorarbeit habe ich viele Bücher gestellt, zusammengeschraubt, weil man braucht viele Bücher. Jetzt verschiebe ich die noch jemand anders ein und mache Platz für die Bücher, die ich immer wollen lesen. Also ich lese sehr gerne, lesen, nicht nur Fachliteratur, Fantasy-Romane und so, liebe ich. Und ich bin auch nicht immer abgeneigt, wenn die richtigen Leute zusammen sind, mal noch Age of Empires oder irgendein Brettspiel oder irgendwie so etwas.
Age of Empires.
Genau, zwei.
Zwei. das ist gut. Sehr gut. Wie ist das? Nochmal, ich habe dir gesagt, du bist wie so eine spezielle Spezies-Mensch. Du kommst in den Gottesdienst, du kommst seit einiger Zeit auch hier ins ICF. Schraubst du da den Biologenkopf runter und dann nur noch den Theologenkopf im Gottesdienst zu haben? Oder wie kriegst du das zusammen?
Zum Glück muss ich das nicht machen, es wäre mühsam. Ich meine, da müsste ich schon mehr als zwei Köpfe im Kasten haben und immer überlegen, wo gehe ich hin, was schraube ich drauf. Für mich ist das überhaupt kein Problem, das zusammen zu denken. Ich würde sogar mal sagen, der Grund, warum ich da bin, ist mehr mein Biologenkopf oder mein naturwissenschaftlicher Kopf als jetzt mein Theologenkopf. Der auch, aber vielleicht ist der andere am Anfang gestanden.
Okay, das ist eine gute Überleitung. Glaube und Wissenschaft, das ist das Thema, wo wir uns heute mit befassen und den Streit oder den Kampf miteinander. Was ist dran an der Vorstellung, Beat, dass Wissenschaft und Glaube schon immer irgendwie auf dem Kriegsfuß standen?
Also die Vorstellung gibt es tatsächlich, oder? Ich bin sogar während meiner Doktorarbeit einem Buch begegnet, das heisst so. Geschichte vom Krieg zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie. Aber nur weil es das Buch gibt, muss es nicht wahr sein. Also wenn man dem ein bisschen nachgeht, merkt man, da ist viel heiße Luft hinter dran. Es gibt das Klischee, dass es den Krieg gibt, aber das ist an und für sich die Leute, die das so gepusht haben, das war so Ende 19. Jahrhundert gewesen. Das war mehr eine politische Strategie gewesen, die Macht der Kirche zu brechen. Für das muss man das Bildungssystem oder das Unisystem im 19. Jahrhundert kennen oder generell früher. Da war nicht der Staat dafür verantwortlich, sondern es waren meistens kirchliche Institutionen, die sind aus der Kirche rausgekommen. Und dementsprechend hat der Kirche entschieden, was ist dort los, was wird gelehrt. Und jetzt kommen so die Naturwissenschaften, emanzipieren sich langsam, wollen auch selber mitbestimmen, was ist einfacher als einmal über Konfrontation sich irgendwie eine eigene Agenda zusammenzimmern und dann seinen eigenen Weg gehen. Und heute ist ja das vor allem auch die Medien, wo man das hört, irgendwelche populärwissenschaftlichen Magazine am Fernsehen, werden sehr stark Emotionen, Storytelling oder so verkauft. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn du das willst sehen, dann suchst du meistens Leute, die nicht miteinander zu Gang kommen. Da gibt es mehr Emotionen, mehr Reibungsfläche, als wenn die beiden Frauen so nett sich freundlich unterhalten und ein Bierchen zusammenkippen. Da kannst du nicht verkaufen. Also es ist irgendwann auch ein Bild, das ein bisschen gepflegt und gehackt wird, aber wenn du genauer hinschaust, ist es nicht wirklich so. Wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass die Naturwissenschaften, wie wir die heute kennen, im Grunde genommen eigentlich aus dem christlichen Glauben heraus sind. Also ich glaube, dass, also nicht nur ich, auch jetzt Historiker, die das untersucht haben, die zeigen eigentlich, dass die Entstehung der modernen Naturwissenschaften maßgeblich auf dem christlichen Hintergrund entstanden sind. Und warum? Der christliche Glaube sagt ja irgendwann auch, dass Gott das alles gut gemacht hat. Wir haben es vorhin gehabt, so von diesen Bahnen. Es hat Sinn drin, es hat Ziel und Zweck drin. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, im Chaos nach Ordnung zu suchen, das ist nicht lustig, aber wenn du schon davon ausgehst, dass irgendjemand ein Gott hinter dran einen Plan hat, das macht, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass du dem auch nachgehst. Dann kommen wir auch den Auftrag über, oder? Macht euch die Erde untertan, hegt und pflegt sie. Ja, also wenn du den Garten willst anlegen, dann solltest du ein bisschen einen grünen Daumen haben, also musst du etwas davon verstehen, dann musst du mal dich dahinter klemmen. Also irgendjemand ist, glaube ich, für mich der Grund, warum im 17., 18. Jahrhundert dann Naturwissenschaften, wie wir sie heute kennen, eben vor allem im christlichen Raum, Kulturraum entstanden sind. Es ist ja kein Wunder, es gibt ganz viele Naturwissenschaftler aus dieser Zeit, die gläubig sind, also ein Isaac Newton, maßgeblich verantwortlich, dass man so eine Finsternis berechnen kann. Er war gläubig, hat kein Problem damit. Andere Leute, der Carl Linné, also alle, die Biologie studiert, werden um den nicht herumkommen. Unsere Nomenklatur von Tieren und Pflanzen geht auf den zurück, ist Christ gewesen. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber der Darwin, oder? haben wir vorher keine Evolutionstheorie und so, Darwin, spätestens der ist ja der Sargnagel, also der letzte Sargnagel am Sarg von Gott. Aber da muss man sagen, der Darwin hat mit Gott kein Problem gehabt. Für ihn war das kein Thema gewesen. Ich würde schon sagen, dass der Darwin sich mit einem christlichen Glauben, wie wir ihn jetzt so verstehen, oder auch jetzt der traditionelle Christ in seiner Zeit den Glauben gelebt hat oder verstanden hat, dass der Darwin mit dem seine Mühe gehabt hat. Aber nicht jetzt mit dem Schöpfergott. In der 6. Auflage von seinem Buch «Vom Ursprung der Arten» schreibt er am Schluss, wenn er das nochmal so auf den Punkt bringt, schreibt er immer noch, dass irgendein Schöpfergott am Anfang das Leben irgendwann diesen ersten Keim verliehen hat. Also für ihn ist das ganz normal gewesen, dass vielleicht das Leben sich dann irgendwie über seine Theorie entwickelt, aber dass hinter all dem ein Gott steht, der das macht. Also für Darwin ist seine Theorie nicht automatisch eine Antithese gewesen zu einem christlichen Glauben, zu einem Gottesbild, sondern das hat für ihn durchaus Hand in Hand können gehen. Und maßgeblich verantwortlich, dass der Darwin dann mit dem Glauben ganz gebrochen hat oder noch stärker gebrochen hat, ist eigentlich das Problem, dass seine Tochter, seine Lieblingstochter, gestorben ist, als sie 10 war. Später ist nochmals ein Kind von ihm gestorben. Er sieht in der Natur viel Grausamkeit, Katzen, die mit dem Mäuschen spielen und so weiter. Also er ist eigentlich an der Leitfrage gescheitert und nicht an der Theorie oder an Naturwissenschaft und Glauben.
Gut, aber hat nicht die Naturwissenschaft letztlich, wenn man es mal einfach ausdrückt, Gott ein Stück überflüssig gemacht? Sie hat erklärt, Gott, die kann man wie aus dem, der ist wie aus dem Bild gedrängt worden, den brauchen wir nicht unbedingt mehr, sondern wir verstehen, wie eine Welt funktioniert, wir verstehen, wie ja, Photosynthese und so weiter, diese Dinge funktionieren. Also Gott ist jetzt nicht zwingend noch nötig. Das ist doch letztlich ein Werk auch von der Naturwissenschaft.
Ja, richtig.
Gut, dann gehen wir jetzt.
Ich finde es auch gut. Also ist ja immer schön, wenn man sich wieder einig ist. Und ihr merkt, man kann gleich eine Story daraus machen, die machen wir nämlich jetzt. Also ich bin froh, dass es so ist und das hat für mich einen einfachen Grund. Du hast das in deiner Einleitung schon gebracht. Also die Frage vom der Lückenbüßer Gott, oder? Das ist so ein typisches Bild. Man tut Gott über Sachen erklären, die man nicht versteht. Es hat früher donnert und blitzt. Und die Leute sind verschrocken und dann haben wir den Thor gehabt, oder, wo irgendwie der Donner geht. Oder wir haben den Zeus gehabt, der seine Speer schleudert oder seine Blitzen und so weiter. Und irgendwann merken die Leute, ja, das kann man ja auch anders erklären. Da ist ja gar nicht irgendwie ein wertiger Typ im Himmel, der das oben abschmeißt. Also brauchen wir Thor, Zeus nicht mehr. Es sagt dann, wir wollen einen coolen Kinofilm machen, dann holen wir die wieder aus der Grümpelkammer und machen da irgendetwas. Aber wir brauchen das nicht mehr für unsere Welterklärung. Ich tue es jetzt in die heutige Zeit transferieren, ein bisschen spitzt. Heute reden wir so von Missing Links. Also, wir haben irgendwie Reptilien, wir haben Vögel und die Evolutionstheorie sagt, die müssten ja irgendwann mal ineinander übergegangen sein. Jetzt fehlen uns aber vielleicht irgendwelche Fossilien, wo der Übergang, wo ja so Schritt für Schritt vorwärts geht, die fehlen uns, die haben wir noch nie ausbuddelt. Folglich, das kann nicht passiert sein. Folglich, da muss Gott irgendwann gesagt haben, nicht du Schlange wird ein Vogel, sondern einfach, es ist da ein Vogel oder wie auch immer. Wir reden von nicht reduzierbarer Komplexität. Also wir haben ein biologisches System, wie zum Beispiel Blutgerinnung, wo so komplex ist, dass wir das nicht können erklären können, dass das so sukzessive sich entwickelt. Folglich, da muss ein Designer da sein, ein Gott, der macht und dann grinnt das Blut oder halt auch nicht. Das ist eine Möglichkeit, wie man Gott erklären kann. Mein Problem daran, und darum bin ich froh, dass wir die Wissenschaft haben, ist, wenn ich morgen nämlich das Fossil ausgrabe, wenn ich übermorgen eine Erklärung habe, wie das komplexe System entstanden ist, dann stehe ich dann aber blöd da, wenn ich gesagt habe, das ist Gott. Also im Prinzip jede Lücke, wie du gesagt hast, die gefüllt wird, ist ein Sargnagel. Und darum möchte ich mich eigentlich von so einer Erklärung von Gott über mein Nichtwissen verabschieden. Das bringt es nicht. Ich würde Gott viel lieber erklären über das, was ich weiss. Weil das mehrt sich ja und tut sich nicht verringern. Sei denn, man wird älter. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Also das, was ich weiss. Und für mich ist das eine Ordnung. Wieder ein Beispiel aus unserem Haushalt. Ich hoffe, du verzeihst mir, Karin. Wenn meine Frau jetzt in mein Büro kommt und dort ist aufgeräumt, dann wäre das für sie ein Gottesbeweis. Und zwar einfach, weil sie sagt, es ist doch nicht normal, dass Ordnung ist. Vor allem bei mir im Büro. Jetzt, transferiere ich das. Wir gehen einfach automatisch davon aus, dass die Planeten auf ihren Bahnen kreisen, dass das funktioniert, dass wir das berechnen können. Das ist normal für uns. Wieso? Ist das einfach Gott gegeben? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht ein Naturgesetz, dass Ordnung muss da sein. Viele fragen sich das gar nicht, warum Ordnung? Oder anderes Beispiel, Feintuning oder Feinabstimmung vom Universum, wo die Astrophysiker, Kosmonauten in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten immer mehr merken, wie unglaublich präzise dass unsere Naturgesetze aufeinander abgestimmt sind. Also wir haben da so die vier wichtigen physikalischen Kräfte, die so präzise sind und so eben feintuned sind, dass wenn man da würde, am hintersten Rädli vom hintersten Rädli würde irgendwie um ein hunderttausendstel Stelle würde drehen, würde das Universum, wie wir es haben, gar nicht existieren. Es ist hochkomplex und darum habe ich einen Videoclip mitgebracht, wo ich das auf eine sehr anschauliche, sehr humorvolle Art und Weise nochmal präsentiert und ich bitte jetzt geschwind um den Videoclip.
In 1966, Time Magazine ran a cover story asking, is God dead? The cover reflected the fact that many people had accepted the cultural narrative that God is obsolete, that as science progresses, there's less need for a God to explain the universe. It turns out, though, that the rumors of God's death were premature. In fact, perhaps the best arguments for his existence come from, of all places, science itself. Here's the story. The same year Time featured its now famous headline, the astronomer Carl Sagan announced that there were two necessary criteria for a planet to support life, the right kind of star and a planet the right distance from that star. Given the roughly octillion planets in the universe, that's one followed by 24 zeros, there should have been about septillion planets, that's one followed by 21 zeros, capable of supporting life. With such spectacular odds, scientists were optimistic that the search for extraterrestrial intelligence, known by its initials SETI, an ambitious project launched in the 1960s, was sure to turn up something soon. With a vast radio telescopic network, scientists listened for signals that resembled coded intelligence. But as the years passed, the silence from the universe was deafening. As of 2014, researchers have discovered precisely bubkis, nada zilch, which is to say zero followed by an infinite number of zeros. What happened? As our knowledge of the universe increased, it became clear that there were, in fact, far more factors necessary for life, let alone intelligent life, than Sagan supposed. His two parameters grew to 10, then 20, and then 50, which meant that the number of potentially life-supporting planets decreased accordingly. The number dropped to a few thousand planets and kept on plummeting. Even SETI proponents acknowledged the problem. Peter Schenkel wrote in a 2006 piece for Skeptical Inquirer, a magazine that strongly affirms atheism, in light of new findings and insights, we should quietly admit that the early estimates may no longer be tenable. Today, there are more than 200 known parameters necessary for a planet to support life, every single one of which must be perfectly met or the whole thing falls apart. For example, without a massive gravity-rich planet like Jupiter nearby to draw away asteroids, Earth would be more like an interstellar dartboard than the verdant orb that it is. Simply put, the odds against life in the universe are astonishing. Yet, here we are, not only existing, but talking about existing. What can account for it? Can every one of those many parameters have been perfectly met by accident? At what point is it fair to admit that it is science itself that suggests that we cannot be the result of random forces? Doesn't assuming that an intelligence created these perfect conditions in fact require far less faith than believing that a life-sustaining Earth just happened to beat the inconceivable odds? But wait, there's more. The fine-tuning necessary for life to exist on a planet is nothing compared with the fine-tuning required for the universe to exist at all. For example, astrophysicists now know that the values of the four fundamental forces, gravity, the electromagnetic force, and the strong and weak nuclear forces were determined less than 1/1,000,000th of a second after the Big Bang. Alter any one of these four values ever so slightly, and the universe as we know it could not exist. For instance, if the ratio between the strong nuclear force and the electromagnetic force had been off by the tiniest fraction of the tiniest inconceivable fraction, then no stars could have formed at all. Multiply that single parameter by all the other necessary conditions, and the odds against the universe existing are so heart-stoppingly astronomical that the notion that it all just happened defies common sense. It would be like tossing a coin and having it come up heads 10 quintillion times in a row. I don't think so. Fred Hoyle, the astronomer who coined the term Big Bang, said that his atheism was greatly shaken by these developments. One of the world's most renowned theoretical physicists, Paul Davies, has said that the appearance of design is overwhelming. Even the late Christopher Hitchens, one of atheism's most aggressive proponents, conceded that without question the fine-tuning argument was the most powerful argument of the other side. Oxford University professor of mathematics, Dr. John Lennox, has said, "The more we get to know about our universe, the more the hypothesis that there is a creator gains in credibility as the best explanation of why we are here." The greatest miracle of all time is the universe. It is the miracle of all miracles, one that inescapably points to something or someone beyond itself. I'm Eric Metaxas for Prager University.
Das sind für mich die entscheidenderen Sachen, zum darüber nachdenken. Ich meine, das ist, Feintuning ist für mich kein Gottesbeweis, wenn ich kann sagen, jetzt ist es bewiesen. Aber es wird deutlich, dass Naturwissenschaften sogar Hinweise liefern, warum es plausibel ist, an einen Gott zu glauben. Und darum ist das für mich überhaupt nicht irrational. Im Gegenteil, sogar eher eben ein Grund, warum ich vielleicht auch aus naturwissenschaftlichen Gründen da oben hocke und nicht nur aus theologischen Gründen.
Gut. Kommen wir mal zu ein paar biblischen Texten. Speziell, sage ich mal, zum Schöpfungsbericht. Und dieser Schöpfungsbericht müsste dich aus meiner Sicht heraus als Biologe und als Theologe ins Grübeln, Schwitzen und ins Nachdenken bringen, meines Erachtens. Im Schöpfungsbericht, das weißt du, ist die Rede davon, dass am dritten Tag Pflanzen, Gräser wuchsen. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Das ist so der Bericht, den wir dort lesen. Dann am vierten Tag heißt es, dass Gott denn die Lichter in den Himmel hineinstellen. Ein Licht für den Tag, die Sonne, und ein Licht für die Nacht, wo die Zeit bestimmen sollte, der Ablauf und so weiter. Und aus Abend und Morgen wurde der vierte Tag. Okay, ich bin wie gesagt kein Biologe, aber ein wenig habe ich auch noch aufgepasst, so mit Photosynthese. Es braucht ja wohl Licht, damit Gräser wachsen und Pflanzen wachsen und so weiter. Also irgendwie, selbst mein kleines Hirn kommt da ins Grübeln und ich denke, das ist doch biologischer Schwachsinn, was da steht. Und das müsste doch, also wie kannst du das ernst nehmen? Oder wie gehst du denn dann damit um?
Also ich habe... Gerade in jüngeren Jahren haben wir die Texte schon immer wieder herausgefordert, auch gerade in Kombination jetzt mit dem, was du nachher im Bio-Unterricht später im Studium gelernt hast. Ich meine, gewisse Sachen könnte man harmonisieren, es steht irgendjemand auch, also die Bibel, Schöpfungsbericht, die Erde sollen hervorbringen und so, und dann hat sie halt nicht so ganz so schnell hervorgebracht und dann ist das Licht dann doch rechtzeitig da gewesen. Also da könnte man gewisse Harmonisierungsversuche durchaus unternehmen, ob die dann immer erfolgreich sind und befriedigend, sei dahingestellt. Für mich war entscheidend, dass ich während meinem Theologiestudium irgendwann mal gemerkt habe, die Bibel, die ist nicht irgendeinisch wie eine Sternschnuppe vom Himmel gefallen. Und hat jetzt einfach den Anspruch darauf, was da drin steht, ist wortwörtlich zu nehmen und ich muss alles da drin genau so verstehen, wie es dort steht im Buchstaben und das dementsprechend umsetzen. Die Bibel ist vielmehr ein Buch mit einer Geschichte, mit einer Entstehungsgeschichte. Die Bibel ist ein Buch, wo man Texte drin lesen, wo Menschen über Gott nachgedacht haben, wo Menschen in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Situation an Menschen in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Situation geschrieben haben. Und wenn ich der Bibel und der Botschaft der Bibel will gerecht werden, dann muss ich den Kontext, sowohl den historischen Kontext wie auch den Kontext, wo der Text dann drin ist, ernst nehmen, sonst werde ich dem nicht gerecht.
Ja gut, aber was heißt das denn jetzt? Wenn dann vorne sagst du, also da ist die Schöpfungsgeschichte, da ist ein historischer Kontext und so weiter, da ist das so geschrieben, das muss man vielleicht jetzt doch nicht so ganz wörtlich nehmen. Und wie ist das denn jetzt weiter hinten in der Bibel? Was muss ich denn da jetzt wörtlich oder nicht wörtlich nehmen? Das hat ja auch einen Kontext. Also der Kontext, dass Jesus auf einmal sagt, ja, liebe deine Feinde. Das war halt ein Kontext, das waren nette Feinde, deswegen hat er das gesagt. Und bei uns sind aber beschissene Feinde, deswegen, das geht hier nicht mehr. Wie gehst du denn mit dem Text denn genau denn um? Wo unterscheidest du denn?
Ich glaube, man muss einfach unterscheiden, dass es verschiedene Textarten gibt in der Bibel. Also Beispiel ist ja Psalmen. Das ist, würde mir sagen, das ist ein poetischer Text. Und in der Poesie verwendet man Bildsprache, verwendet man bestimmte Art und Weise, wie man etwas ausdrückt. Das muss ich nicht notwendigerweise dann auch so verstehen, wie es dort steht. Dann habe ich jetzt in der Evangelie, die du angesprochen hast, in der Bericht über das Leben von Jesus, dort habe ich schon eher, würde ich sagen, einen historischen Bericht. Also da gehe ich mal davon aus, wenn sie davon erzählen, dass das jetzt nicht irgendein Gedicht ist oder eine Prosa, sondern das ist eher, das ist Historie. Und wenn ich das nicht richtig unterscheide, dann lande ich einfach vielleicht am falschen Ort. Also auch ein Beispiel, wir brauchen ja das im Alltag auch immer, oder? Wenn ich irgendwie sage, es ist irgendein strahlender Tag gewesen, was hat jetzt gestrahlt? Oder irgendwie die Sonne geht auf oder die Sonne hat runtergelächelt auf mich. Hier ist jetzt die Sonne so mit einem Smiley dort gewesen, wie im Tagi da mit den Emoticons letzte. Nein, das tun wir ja automatisch sagen, ja, das ist eine Bildsprache, die jetzt der Beat verwendet hat. Aber wenn ich jetzt weiterrede mit dir, tust du da, was ich dir erzähle, nicht alles auch gerade im Bereich von der Bildsprache über tun, sondern merkst, jetzt wechsle ich wieder, jetzt meine ich es wieder ernster. Also im Alltag tun wir ja permanent switchen und verstehen das. Nicht immer, das macht es ja herausfordernd. Und das müssten wir ja mit der Bibel auch machen. Also ich muss mir überlegen, was ist das für ein Text? Und das jetzt angewendet auf den Schöpfungstext würde ja bedeuten, ist jetzt das Geschichte? Oder ist das ein Gedicht? Oder was ist es? Was will der Text sagen? Ich meinte, und nicht nur ich, eigentlich, je mehr dass ich kennenlerne, desto mehr, auch Theologen gehen davon aus, der Schöpfungsbericht ist kein naturwissenschaftlicher Bericht. Und das ist mal wichtig. Warum? Die Autoren sind nicht daran interessiert gewesen, ihren Leser einen naturwissenschaftlichen Bericht über die Art und Weise, wie der dann entstanden ist, zu vermitteln. Ich glaube, das waren nicht die zentralen Fragen in der Antike. Die zentrale Frage im Schöpfungsbericht ist vielmehr zu sagen, vielleicht auch warum oder was geschieht, nicht wie. Also Beispiel, dass einfach der Schöpfungsbericht uns berichtet, dass die Chaosmacht von Gott zurückgedrängt werden. Das Meer als Bild von Chaosmacht par excellence wird von der Erde getrennt, kommt keine Macht mehr über das, was ja eigentlich nachher abgeht auf der Erde. Oder dass in dem Setting, wo das Volk Israel gelebt hat, rundum die Völker, der Mond, die Sonne, irgendwelche Viecher angebetet haben, da sagen die Israeliten, hey Freunde, eure Götter, das ist alles eigentlich gemacht von unserem Gott, vom einzig wahren Gott. Die Stirn, wie du es vorher gesagt hast, die werden wie Weihnachtskugeln an den Himmel gehängt, oder? Und die grosse Ungeheuer im Meer, die spielen von Gott. Die gehen anbeten, okay, aber wenn ihr es wirklich wissen wollt, unser Gott hat das alles gemacht. Also das ist so die Ebene. Und dann auch der Mensch, der nachher kommt, wo eigentlich eine Bühne bereitet wird für mehr als nur Geschöpf, sondern für eine Geschichte mit dem Menschen. Das sind die Aussagen, die der Schöpfungsbericht machen will. Und nicht uns in einem Laborjournal zu erklären, welche Ingredienz hat jetzt Gott mit seinen Pipetten zusammengemischt und was ist denn rausgekommen und wie ist das abgelaufen.
Das heißt also, der Schöpfungsbericht ist warum und wozu wo das gemacht ist, ist so zu verstehen.
Richtig. Und nicht wir.
Wird das jetzt bedeuten, dass, oder kann man dann sagen, dass ein Schöpfungsbericht, der biblische Schöpfungsbericht und auch eine Evolutionstheorie sich gar nicht notwendigerweise sogar ausschließen?
Nein. Ich finde, du hast das gut gesagt. Ich finde nicht, dass sich die notwendigerweise ausschließen. Ich glaube, dass bestimmte Schöpfungsvorstellungen und bestimmte Vorstellungen von Evolution durchaus nicht miteinander kompatibel sind, weil häufig verstehen wir ja dann Schöpfung als Schnippe, oder? Oder Evolution als per Definition, Gott darf gar nichts machen. Und das ist auf der einen Seite für mich schon mal, habe ich schon mal ein Vorverständnis untergejubelt. Und da kann man sehr dynamisch drüber gehen. Dann das andere ist natürlich, finde ich auch, dass jetzt eben, wir haben es vorher schon angedeutet, der Schöpfungsbericht zeigt uns nicht, ist nicht interessiert daran, an einer genauen Rekonstruktion, wie wir das heute wollen, sondern hat eine andere Aussage. Und Theologie fragt mehr nach dem Warum. Und das ist für mich auch der Hinweis zu sagen, Naturwissenschaft und Theologie, die stellen eigentlich unterschiedliche Fragen. Die wollen gar nicht das Gleiche. In dem Sinn ergänzen sie sich. Auch da wieder ein Beispiel. Ich habe das vor langer Zeit im Manuel schon mal gebracht. Es ist auch nicht von mir, ich habe es geklaut.
Aber er hat es verstanden.
Er hat es verstanden. Ja. Und ich habe ihm dazumal ein Stück Kuchen mitgebracht. Oder? Und habe ihm gesagt, er soll mir doch den Kuchen bitte mal analysieren. Und jetzt kann man ja das machen, oder? Man kann ein Stück abbeissen, man kann den ins Maul nehmen, und wenn man dann ein Gourmet ist, dann merkt man schon mal, vielleicht, es hat Zucker drin, es hat Schoki drin, es hat noch Haselnüsse drin. Wenn man Allergiker ist, merkt man auch noch, es hat Laktose drin. Und das sind so die Sachen, ich kann das untersuchen, ich kann vielleicht herausfinden, das ist wahrscheinlich bei 200 Grad gebacken worden. All das, ich sage mal, das ist das, was die Naturwissenschaft macht, oder? Aber wenn ich den Manuel nachher frage, Manuel, warum gebe ich dir den Kuchen? Dann schwiegt die Naturwissenschaft, dann spekuliert sie. Und da wäre jetzt, da käme jetzt Theologie ins Spiel. Theologie fragt dann auch, will der Beat den Manuel vergiften? Oder will der Beat ihm ein Geschenk machen? Mag er den Manuel und weiss genau, der liebt Schokokuchen? Also all diese Fragen, die stellt jetzt der Theologe. Und wir merken, das sind beides berechtigte Fragen, die konkurrenzieren sich nicht, sondern die ergänzen sich eigentlich. Und das wäre für mich eigentlich das Ziel, zu sagen, statt kämpft Theologie und Naturwissenschaft miteinander, wirklich sagen, wo ergänzen wir uns, wo helfen wir uns, den Kuchen respektive die Welt, das Universum und Gott besser zu verstehen.
Wir kommen zum Schluss, Beat. Du hast viele Fragen, viel Zeit, Aufwand, Energie da hineingegeben, biologisch zu forschen, theologisch zu forschen. Was hat das mit deinem persönlichen Glauben gemacht? Gibt es sowas noch, wie dass Gott dich in deinem Alltag noch überrascht? Wie erlebst du so eine persönliche Beziehung zu diesem Gott? Ebe, du bist ja fast so ein schizophrenes Wesen, so Biologe, Theologe. Was macht das persönlich mit dir?
Also ich ticke sehr stark so über auch Schönheit in der Natur. Also so eine Sonnenfinsternis begeistert mich und ich habe mich richtig müssen zwingen, nicht hinzuschauen, weil ich habe keine Brüllen ergattert. Und ich habe gewusst, das tut meinen Augen nicht gut. Das begeistert mich. Mich begeistert es, durch ein Mikroskop zu schauen und irgendein Facettenauge zu sehen. Mich begeistert es, irgendeinen molekularen Mechanismus zu verstehen. Und einfach so zu sehen, was für eine Kreativität das da in dieser Schöpfung, wo ich daran glaube, drin liegt. Mich begeistert es, ein Gewitter zu erleben, wo einfach, also gerade da, man sieht ja manchmal so spektakuläre Blitz und Donner, und das begeistert mich. Da ist irgendwie etwas, wo ich weiss, irgendwie im Kontext von Gott einfach da ist. Das ist aber nur die eine Seite, weil ein Stück weit ist ja das auch immer noch so ein bisschen verborgen, so Gott, oder? Und auf der anderen Seite merke ich, es wird auch immer wieder persönlich, weil ich dann ja auch merke, so aufgrund von der Bibel, was ich da dann auch lese. Und das ist jetzt da, wo mich Gott noch überrascht. Beim anderen erstaunt er mich und da überrascht er mich. Das ist so, wenn ich merke, auch wenn ich mein Leben anschaue, oder? Eigentlich wüsste ich ja bei so vielen Sachen, was wäre jetzt eigentlich dran? Was möchte ich? Was möchte Gott? Und so viel klingt mir nicht. Und nicht, weil ich daran scheitere, sondern weil ich es einfach nicht will. Und ich merke immer wieder, wie Gott die Geduld hat, dass das aushaltet, sich nicht von mir entfernt, mich nach wie vor liebt, dass er irgendwie mir vergibt, mich wieder aufrichtet. Also irgendwann, und das finde ich das, was mich immer wieder überrascht, dass ich ja eigentlich in diesen Dimensionen nicht einmal ein Staubkorn bin, sondern ein Staubkorn, auf einem Staubkorn. Und doch ist Gott an mir interessiert. Das finde ich jeden Tag neu überraschend.
Wow. Ganz herzlichen Dank, Beat, für deine Ausführung, für deine Ehrlichkeit. Auch das wird dich erstaunt und überrascht in deinen persönlichen Beziehungen zu Gott. Geben wir Beat einen herzlichen Applaus. Dankeschön nochmal, Beat.
Ja.
Der Beat wird nach dem Gottesdienst noch hier vorne an der Bar mit sein. Man kann ihm noch einige Fragen stellen und noch nachhaken. Wie hast du das genau gemeint? Wie muss ich das verstehen mit der Bibel, den wörtlichen und den verschiedenen Texten? Was bedeutet das so? Staune und überrascht werden in deinem persönlichen Leben. Er hat jetzt eben gesagt, Gott hat diese fantastische Bühne geschaffen. Diese Erde. Der Kosmos, so eine Sonnenfinsternis, so eine abgefahrene Kulisse, wo wir erleben dürfen, wo wir staunen und nach oben schauen und sagen, wow, das hier ist wirklich außergewöhnlich. Und nicht, weil wir es erklären können, gibt es jetzt keinen Gott, sondern da steckt wirklich was dahinter, wo das zusammenhält. The Worshipper, die haben vor einiger Zeit haben sie ein Lied geschrieben, wo über dieses Staunen, über diese offenen Fragen, über das Verborgene von Gott, wo sie das besingen. Wir werden gleich dieses Lied hören, sie werden es uns vorsingen. Quasi wie ein Gebet vorsingen. Und ich finde es außergewöhnlich, den Text, den sie dort zusammengefasst haben. Es bringt meines Erachtens das sehr auf den Punkt, dass wir enorm viel heute verstehen können in der Naturwissenschaft und deuten können. Und dann bleibt auch noch Dinge, die wir nicht deuten können. Aber nicht nur für das brauchen wir den Gott, sondern für das Gesamte bringt uns wirklich in Staunen. Das heißt, wo kein Wort mehr ausreicht und wo kein Bild mehr greift, kein Gedanke trifft es, da finde ich dich. Verborgen von deinem Glanz, kein Auge hat dich je gesehen, keine Hand hat dich je berührt. Unendlich. Du bist nicht gefangen in der Zeit. Du hast keinen Anfang und kein Ende, du bist weit weg und doch bist du so nah. Und dann geht's weiter. Wo ist dein Daheim? Wo haltest du dich auf? Gott, du entziehst dich mit dem Verstehen. Du entziehst dich, aber du faszinierst mich auch genau aus dem Grund. Und du verwirrst mich auch damit. Meine Welt ist zu klein, wirklich zu klein für dich. Du kannst dieses Lied zu deinem eigenen machen. Ich habe dieses Lied schon zigmal hier mitgesungen. Und jedes Mal berührt es mich wieder aufs Neue, wenn wir an diese Stelle kommen, meine Welt ist zu klein für dich, für mich und du verwirrst mich. Ich bin vom Typus ein Mensch, ich habe es gern, wenn ich es irgendwo im Griff habe, wenn ich Dinge weiß, wie es läuft und nicht zu chaotisch ist und nicht zu wahnsinnig, dann ich weiß, Lust hier, das. Und ich merke in meiner Beziehung zu Gott, seit über 30 Jahren komme ich immer wieder an so Grenzen, wo ich habe diesen Gott nicht im Griff. Ich habe den nicht einfach irgendwo eine Schublade, wo ich rausziehen kann und sagen kann, ja, so ist das mit Gott. Sondern er überrascht mich tatsächlich und bringt mich immer wieder, wie du es ausgedrückt hast, ins Erstaunen. Erstaunen über Dinge, wo ich mir viel zu hoch sind. Er erstaunt mich trotz meiner Untreue. Er erstaunt mich mit so einem Regenbogen. Er erstaunt mich mit so einer Sonnenfinsternis. Er erstaunt mich, wenn er mir wieder ganz nahe kommt und mich trotzdem liebt, weil ich auch manchmal so nicht will oder so andere Wege gehe. Und dieser Gott, der möchte dir und mir heute Abend wieder voll nahe kommen. Dieser Gott hat sich gezeigt in der Person von diesem Jesus Christus. Und ein Merkmal, was der Jesus immer wieder zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde praktiziert hat, ist zu Menschen hingegangen und hat sie nicht einfach tot gepredigt und mit Wahrheiten voll gehämmert, sondern hat immer wieder so eine Einladung ausgesprochen und gesagt, hey, komm und folg mir nach. Komm und sieh, probier es doch aus. Leg dein Leben, deine Gegenwart, deine Vergangenheit und deine Wünsche und Hoffnung für die Zukunft, legst du doch in meine Hand, vertrau mir als dieser Schöpfer, als dieser Gott, der mit dir durchs Leben gehen will. Und die Einladung hatte damals ausgesprochen und die Einladung spricht doch heute, jetzt wieder zu dir aus. Komm und sieh.